NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 384. Der Geburtstag des weströmischen Kaisers Honorius.
Honorius ist im allgemeinen Bildungskanon sicherlich nicht der wichtigste Kaiser, auch nicht der wichtigste Kaiser der Spätantike.
Meint der Althistoriker Jan Markus Kötter von der Universität Düsseldorf.
Wenn man an spätantike Kaiser denkt, kommt man vergleichsweise schnell auf Konstantin den Großen, auf Theodosius den Großen, also den Vater von Honorius, die wichtige Weichenstellung auch im religionspolitischen Sinne unternommen haben.
Rund 70 Jahre vor Honorius Geburt kämpft Kaiser Konstantin mehrere Schlachten gegen seine drei Mitkaiser und wird wieder zum Alleinherrscher des Römischen Reiches.
Entutonica, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Ein Kreuz aus Licht sah Konstantin über der Sonne. Er verstand es nicht. Da erschien ihm in der Nacht vor der Schlacht Jesus Christus im Traum und erklärt ihm: Unter dem Zeichen des Kreuzes wirst du siegen.
Nach dieser frühchristlichen Legende leitet Konstantin die nach ihm benannte konstantinische Wende ein. Den Aufstieg des Christentums zur wichtigsten Religion im Imperium Romanum. Knapp 70 Jahre später erhebt Kaiser Theodosius der Große im Jahr 380 das Christentum per Dekret zur Staatsreligion.
Alle Völker, über die wir ein mildes und maßvolles Regiment führen, sollen sich zu der Religion bekennen, die der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat.
Theodosius lässt sich erst auf dem Sterbebett taufen. Nicht ungewöhnlich aber für die damalige Zeit. Denn Kindtaufen sind noch lange nicht üblich.
Nach dem Tod von Kaiser Theodosius, dem Vater von Honorius und seinem Bruder Arcadius, wird, das ist ein großes Epochendatum in der alten Geschichte, das Reich geteilt. Es kommt zur Reichsteilung in West- und Oströmisches Reich 395. Das ist natürlich erstmal überhaupt nichts Neues.
Schon seit über 100 Jahren ist es üblich geworden, das riesige Römische Reich in verschiedene geografische Kompetenzbereiche aufzuteilen. Honorius erhält den weströmischen Teil, der von Nordafrika über Spanien, Italien bis nach Britannien und an Rhein und Donau reicht. Sein älterer Bruder Arcadius erhält den oströmischen Teil mit Griechenland, östlichem Balkan, Türkei, Syrien, Israel, Palästina und Ägypten. Hauptstadt des Ostens ist Konstantinopel, das heutige Istanbul. Hauptstadt im Westen zunächst Mailand, dann Ravenna.
Staatsrechtlich ist das Reich weiterhin eine Einheit. Also es ist nicht so, dass Honorius Kaiser des Weströmischen Reiches gewesen wäre. Nein, Honorius war Kaiser des Römischen Reiches.
Genauso auch sein Bruder Arcadius, betont Jan Markus Kötter.
Beide waren auch im Reichsteil des jeweils anderen Kaiser. Dass das Reich nie wieder auch faktisch eine Einheit sein wird, das wissen die Zeitgenossen nicht.
Doch es gibt ein Problem. Honorius ist zu Beginn seiner Herrschaft erst 10 Jahre alt, Arcadius 17. Beide sind minderjährig. Wer also ist der Regent des Kaisers, der eigentliche Machthaber? Und hier kommt Stilicho ins Spiel, der Heermeister, also gewissermaßen General.
Wessen Rat ist weiser als der Stilichos? Wer kennt Gesetze und Bräuche besser als er? Stilicho, du verbindest Kraft mit Weisheit, Stärke mit Vernunft.
So schmeichelt der Hofdichter Claudian der grauen Eminenz hinter dem Kaiser in einem Lobgesang.
Stilicho ist der Sohn eines Vandalen und einer Römerin. Und wie der Hofdichter Claudian später behauptet, hat Theodosius ihm die Vormundschaft über seine beiden Söhne übertragen. Dazu den Oberbefehl über die Truppen. Was tatsächlich geschah, ist unklar.
Schreibt der Historiker Henning Börm in einer der wenigen jüngeren Darstellungen dieser Zeit. Hat Stilicho die schädliche Rivalität zwischen den beiden Höfen von Ravenna und Konstantinopel verursacht, den daher latent schwelenden Bürgerkrieg? Hat er maßgeblich den Vormarsch der Westgoten nach Italien provoziert? Welche Pläne verfolgt er, als er nacheinander seine beiden Töchter mit Kaiser Honorius verheiratet? Spätestens mit Beginn der Herrschaft des Honorius fallen in Analysen moderner Historiker über diese Zeit die Worte unklar Chaos, Durcheinander, verwirrend. Ausgerechnet zu dieser offenbar ereignisreichen Zeit, an deren Ende der Untergang des weströmischen Kaisertums steht, ist die Überlieferung mehr als dürftig.
Unübersichtlich und dünn und sekundär und fragmentiert. Also es kommt bei der Quellenlage zum Weströmischen Reich im 5. Jahrhundert alles zusammen, was man als Historiker eigentlich nicht haben will,
stellt der Althistoriker Jan-Markus Kötter fest.
Man muss sich das so vorstellen, dass die Historiografie dieser Zeit nicht mehr so aussieht wie die klassische Historiografie, die weit ausholt, Zusammenhänge erklärt, auch sehr narrativ orientiert ist, sondern wir haben chronistische Texte, Texte, die sich Jahr für Jahr voranhangeln und zu jedem Jahr die wichtigsten Ereignisse in sehr kurzer Form liefern. Beispielsweise für das Jahr 410, die Eroberung Roms durch die Westgoten, steht in den Chroniken mitunter wirklich ganz lakonisch nur der eine Satz: Alarich und die Westgoten eroberten Rom.
Rom, die ewige Stadt. Seit 800 Jahren hat kein fremdes Volk sie erobert. Im Jahr 410 fallen die Westgoten in die Stadt ein und plündern sie. 3 Tage lang. Das 15. Regierungsjahr des Honorius ist ein schwarzes Jahr.
Meine Stimme stockt und mein Schluchzen unterbricht die Worte, die ich schreibe. Bezwungen ist die Stadt, die den Erdkreis bezwang.
Selbst im fernen Bethlehem gerät der Kirchenvater Hieronymus in Panik.
Wenn Rom untergehen kann, was mag dann überhaupt noch in dieser Welt Bestand haben?
Rom ist zwar nicht mehr die Residenz der Kaiser, das ist Ravenna. Aber Rom ist noch immer das Herz des Reiches. Und seit Theodosius das symbolische Zentrum des Christentums. Rom erobert? Angesichts dieser Katastrophe erheben die letzten Heiden ihre Stimme.
Und sagen, ja, haha, aber wie kann das denn sein? Ja, wenn der Christengott so ein mächtiger Gott ist und unser Reich mit den christlichen Kaisern so gebenedeit, wie kann es denn jetzt passieren, was ja unter Jahrhunderten heidnischen Kaisern nie passiert ist, ausgerechnet jetzt erobern die Westgoten Rom?
Die christlichen Bischöfe geraten in höchste Erklärungsnot. Und der Kirchenvater Augustinus sieht sich veranlasst, seinen berühmten Gottesstaat zu schreiben.
Schaut her, sagen sie, Rom fällt und es fällt auch das Christentum. Aber bei der christlichen Religion geht es doch nicht um den Zustand einer Stadt. Was der Mensch baut, zerstört er auch. Das ist nichts Neues. Was Gott verheißt, liegt jenseits von allem irdischen Erfolg oder Misserfolg.
Immerhin ist auch Alarich, der Anführer der Westgoten, längst ein Christ. Und diese Goten, weniger ein Volk als eine Gruppe von hochspezialisierten Söldnern, stehen seit Jahren im Dienst der römischen Kaiser.
Diese westgotischen Verbände stellen sowohl für den oströmischen Hof in Konstantinopel als auch für den weströmischen Hof in Ravenna ein unglaublich wichtiges militärisches Potenzial dar, so dass sich die beiden Höfe wechselseitig immer wieder an Alarich ranwanzen.
4.000 Pfund Gold soll der Heermeister Stilicho den Goten für ihre Dienste im Donauraum versprochen haben. Im Jahr 408 aber lässt Kaiser Honorius den selbstherrlichen Stilicho wegen Hochverrats ermorden und verweigert Alarich die vereinbarte Zahlung. Darauf fallen die Goten in Italien ein, erobern Rom, plündern es. Wagenladungen von Gold und Silber nehmen sie mit und eine wertvolle Geisel. Die Kaiserschwester Galla Placidia, die Dame im Spiel der Mächtigen.
Eine sehr scharfsinnige Frau, von vernünftigem Charakter und besonders rechtschaffen im Glauben.
Wie zu allen Frauen der Antike ist auch zu Galla Placidia die Überlieferung sehr dürftig. Noch dürftiger als zu ihrem Bruder Honorius. Aber weit mehr als er hat sie die Fantasie der Autoren von der Spätantike bis heute beflügelt.
Es gibt mehr Biografien zu Galla Placidia als zu Honorius. Wenn ich kurz mal überlege, ja, da steht es zumindest 2-0.
Romantische Fantasien, Heiligenlegenden, aber auch bösartige Diffamierungen ranken sich um diese Frau, je nach Standpunkt der Autoren. Denn Galla Placidia, die römische Geisel, die Schwester des Honorius und vor allem die Tochter des großen Theodosius, wird im Jahr 413 durch die Heirat mit Alarichs Nachfolger Attaulf gotische Königin.
Er war gleichermaßen klug und gut aussehend.
Seine Figur war ansprechend und sein Wesen freundlich. Zwar war er nicht sehr groß, aber seine Züge waren regelmäßig.
Man mag die Beschreibung des Gotenkönigs Ataulf durch Olympiodor durchaus so werten, dass Galla Placidia die Heirat nicht unangenehm war. Die Hochzeit findet im südfranzösischen Narbonne statt.
Placidia saß in kaiserlicher Pracht in einer nach römischer Art hergerichteten Halle. Neben ihr Ataulf, ebenfalls gehüllt in römische Kleidung. Zu anderen Brautgeschenken gab Ataulf ihr 50 schöne junge Männer, von denen jeder in seinen Händen zwei übergroße Teller trug, gefüllt mit Gold und wertvollen Steinen. Geschlossen wurde die Ehe bei Tanz und unter dem Jubel der Barbaren und der Römer unter ihnen.
Der Bericht von der Hochzeit vermittelt den Eindruck, dass Ataulf eine politische Vision hat. Die Goten planen keineswegs, Rom und das Römische Reich zu vernichten, nein, sie wollen ein Teil davon werden. Das wird ganz deutlich, so Jan Markus Kötter, als kurz nach der Hochzeit ein Sohn zur Welt kommt.
Dieser Sohn hat einen sehr programmatischen Namen. Ataulf nennt seinen Sohn Theodosius.
Der Name des Großvaters mütterlicherseits.
Der große römische Kaiser, auf den auch in dieser Zeit alles noch blickte. Und in diese Tradition stellt Ataulf sich.
Vielleicht hat das gotische Königspaar Ataulf und Galla Placidia die Übernahme des weströmischen Kaisertums im Sinn. Die Chancen stehen gar nicht mal schlecht, denn beide Ehen des Honorius sind kinderlos. Aber die Geschichte nimmt einen anderen Lauf. Das Baby stirbt, wenige Monate nach seiner Geburt. Kurz darauf wird Ataulf ermordet und sein Nachfolger schickt Galla Placidia zurück nach Rom. Dort zwingt Honorius seine Schwester zur Heirat mit dem neuen Heermeister Constantius.
In der Öffentlichkeit hielt er stets den Blick gesenkt. Fühlte er sich unbeobachtet, hatte er einen eher mürrischen Gesichtsausdruck.
In der Beschreibung antiker Historiker kommt Constantius weit schlechter weg als der Gote Ataulf.
Zu Pferde saß er auf den Hals des Tieres gebeugt, über den er scharf hinwegsah. Kurz, er sah aus wie geschaffen für die Tyrannis. Und wie viele Soldaten war er verschwenderisch und unbändig in seine Freiheit verliebt.
Noch zwei Kinder bringt Galla Placidia zur Welt. Die Tochter Honoria und den Sohn Valentinian. Auch eher noch ein Kleinkind, als im Jahr 423 ihr Bruder Kaiser Honorius mit 39 Jahren an Wassersucht stirbt. Wohl einer antiken Umschreibung für Diabetes.
Es ist schwierig, die Person des Honorius zu bewerten, weil wir letztlich sehr, sehr wenig über Honorius wissen und auch die Zeitgenossen sind sich einigermaßen uneinig darüber, wie sie Honorius und wie sie die Zeit oder auch die Bilanz von seiner Herrschaft bewerten sollen.
Galla Placidia wird für ihren noch minderjährigen Sohn Valentinian III. Jetzt tatsächlich Regentin des Weströmischen Reiches. Sie prägt Münzen, verabschiedet Gesetze und setzt sich als wohltätige Stifterin von Kirchen in Ravenna ein Denkmal. Ihren farblosen Bruder Honorius überlebt sie um 27 Jahre.
Gleichzeitig erkennen die Quellen aber auch durchaus lobend an, dass Honorius es irgendwie aber auch schafft, eine ganze Reihe an Usurpationen, eine ganze Reihe an Gegenkaisern zu überleben.
28 Jahre, länger als die meisten römischen Kaiser, regiert Honorius das Römische Reich. Rund 50 Jahre nach seinem Tod erobern die Vandalen Rom. Und damit endet das weströmische Kaisertum für immer.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an Kaiser Honorius, der am 9. September 384 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.